Ja, einen schönen guten Nachmittag, liebe Gäste. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier zusammenkommen zu diesem Panel mit dem Titel Kunst und Gesellschaft in Zeiten digitaler Disruption. Ich bin Stefan Weppelmann und darf dieses Haus, das Museum der Bildenden Künste Leipzig, seit 2021 leiten. Sie wissen, wir haben ein sehr vielschichtiges Ausstellungsprogramm, das sowohl die Kunst der sogenannten alten Meister als auch die Gegenwart für die Leipzigerinnen und Leipziger, aber auch für unsere Gäste zeigt. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir zurzeit eine Werkpräsentation einer Arbeit von Hito Steyer, die hier bei mir sitzt, zeigen können mit dem Titel The City of Broken Windows. Und diese Ausstellung, die noch bis in Oktober läuft, ist Anlass für dieses kleine Gespräch. Und ich darf Ihnen vielleicht einige Worte über Frau Steyerl sagen, die Dokumentarfilmerin, Künstlerin und Professorin an der Universität der Künste in Berlin ist. Ich habe mir hier für alle drei Diskutanten ein paar Notizen mitgebracht. Frau Steyerl hat 2007 an der Documenta 12 teilgenommen und 2009 folgte dann die erste Einzelausstellung in Berlin. Danach zahlreiche weitere Ausstellungen, Teilnahmen auf Biennalen, unter anderem 2015 im Deutschen Pavillon auf der 56. Biennale di Venezia, die Biennale de Sao Paulo, 2017 die Skulpturenprojekte und fast unlängst, muss man sagen, 2021 die große Retrospektive in Düsseldorf und Paris am Centre Georges Pompidou. Frau Steyerl hat zahlreiche Essays veröffentlicht, oft auf der Plattform eFlux, und in diesen Essays geht es immer wieder um die aktuelle Reflexion der gesellschaftlichen Rolle von Kunst und Museum, um das Experimentieren mit medialen Präsentationsformen und auch um die kritische Auseinandersetzung mit der sogenannten künstlichen Intelligenz, die auch im Mittelpunkt der Arbeit hier im Museum der Bildenden Künste steht. Sie hat viele dieser Essays zusammengefasst und publiziert in Die Farbe der Wahrheit 2008, The Wretched of the Screen 2012, Jenseits der Repräsentation 2016 und zuletzt in einem Sammelband Duty Free Art, der 2017/18 erschienen ist. Für Sie zu meiner Rechten sitzt Francis Hunger. Herr Hunger, Sie sind Medienkünstler und Medientheoretiker und arbeiten als wissenschaftlicher Mitarbeiter für das Projekt Training the Archive im Hardware-Medien-Kunstverein Dortmund. Und Herr Hunger untersucht kritisch den Einsatz von KI, Statistik und Mustererkennung für Kunst und auch für das Kuratieren. Er hat zusammen mit Inke Arns und Marie Lechner die Ausstellung House of Mirrors, Artificial Intelligence as Phantasm im Hardware-Medien-Kunstverein Dortmund kuratiert, hat promoviert an der Bauhaus-Universität Weimar, und zwar über eine medienarchäologische Genealogie von Datenbanktechnologien und Praktiken. Zuletzt war Francis Gastprofessor für KI und Kunst am Intermedia-Programm der Ungarischen Akademie der Bildenden Künste in Budapest. Und der dritte im Bunde ist Wolfgang Ulrich, für Sie ganz links hier auf dem Panel. Wolfgang Ulrich hat Philosophie, Kunstgeschichte und Wissenschaftstheorie und Germanistik in München studiert und dann mit einer philosophischen Magisterarbeit über, also zum Thema der Philosophie von Richard Rorty, seinen Magister gemacht und über das Spätwerk von Martin Heidegger promoviert. Er war dann freiberuflich tätig als Autor, Dozent und Berater. Von 1997 bis 2003 Assistent am Lehrstuhl für Kunstgeschichte der Akademie der Bildenden Künste in München, dann verschiedene Gastprofessuren und von 2006 bis 2015 Professor für Kunstwissenschaft und Medientheorie an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe. Seither sind Sie freiberuflich tätig, Herr Ulrich, und zwar als Autor, Kulturwissenschaftler und Berater. Sie haben zahlreiche Schriften veröffentlicht, zuletzt die Kunst nach dem Ende ihrer Autonomie, oder zumindest ist das eine der letzten Schriften, die ich habe lesen dürfen. Und Sie geben zusammen mit Ann-Kathrin Kohut die Buchreihe Digitale Bildkulturen bei Wagenbach heraus, wo Sie auch selber über Selfies geschrieben haben, aber sind auch Bücher erschienen über Kryptokunst und so weiter. Also wir haben zunächst mal ein herzliches Willkommen und Dank an dieses illustre Panel auszurichten, und ich möchte Sie bitten, das vielleicht auch mit einem kleinen Applaus zu machen. Voilà. Vielen herzlichen Dank schon vorab für Ihre Zeit. Ich möchte vielleicht zwei Worte noch zum Ablauf sagen. Wir würden ganz gerne miteinander ins Gespräch kommen, so roundabout 60 Minuten, etwa gegen fünf dann die Runde auch öffnen für Sie, denen ich Ihnen allen auch sehr herzlich danken möchte, dass Sie heute hier sind. Und wenn es gelingt, circa um 17:30 zum Ende zu kommen, dann hätten wir noch etwa 30 Minuten Zeit, um vielleicht auch gemeinsam nochmal in den zweiten Stock unseres Museums zu gehen, um The City of Broken Windows von Hito Steil anzuschauen. Für uns als Museum der Bildenden Künste ist ein solches Panel insofern Neuland und auch interessant, weil wir eine zwar vielgestaltige Sammlung haben, aber die hat im Wesentlichen mit autonomer und physischer Kunst zu tun. Also wir sammeln Grafiken, wir sammeln Skulpturen, wir sammeln Fotografien und wir sammeln Malerei, aber wir sammeln sie vor allem als physische, analoge Objekte. Mit den Veränderungen, die sich ohnehin an die Institution Museum seit ungefähr 20 Jahren in immer größerem Tempo stellen, aber auch mit den jüngsten Diskursen um Kunstbegriff und Öffentlichkeit, die aufgekommen sind, etwa auch durch Veränderungen in der Art, wie sich Öffentlichkeiten konstituieren, durch soziale Medien, durch den Einsatz von Kryptowährungen, aber jetzt vor allem unlängst auch durch das Bekanntwerden und stark in das öffentliche Bewusstsein treten von sogenannten KI-Systemen, stellt sich für uns als Museum natürlich auch die Frage, wie sammeln wir eigentlich künftig und was für einen Kunstbegriff wollen wir künftig in die Öffentlichkeit tragen? Welche Chancen, vor allem aber auch welche Gefahren ergeben sich aus dem Thema Digitalität? Und darüber möchte ich heute mit Ihnen allen, aber vor allem auch mit unseren drei Diskutanten sprechen. Ausgang ist also die Arbeit The City of Broken Windows, und ich würde vielleicht an dieser Stelle gern Sie, Frau Steil, bitten, vielleicht ein wenig über die Arbeit zu sagen, weil die eigentlich im Herzen der Thematik viele Inhalte hat, die ich jetzt gerade so angerissen habe, und über die Arbeit kommen wir vielleicht dann auch in dieses Thema gemeinsam reinkommen.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Danke, dass Sie alle gekommen sind. Ich wollte mich entschuldigen, ich konnte zur Eröffnung nicht kommen. Wir hatten einen ziemlich tragischen Todesfall bei uns an der Schule und ich habe eigentlich alles abgesagt in der nächsten Zeit. Das ist das Einzige, wo ich jetzt tatsächlich auch selber hinkomme. Und bitte Sie, mir das nachzusehen, dass ich bei der Eröffnung nicht da war. Ich bin auch ein bisschen abgelenkt, wie Sie feststellen können. Die Arbeit City of Broken Windows habe ich gedreht 2017. Da war Trump gerade an die Macht gekommen. Und ich wollte wieder was sehr Dokumentarisches machen. Und ich hatte auf der Website der BBC gelesen von diesen Ingenieuren von einer Firma namens Audio Analytic, die in einem riesigen Hangar in Cambridge hunderte von Fenstern zerschlagen. Und ich dachte, was machen die denn da, Bruder, was ist da los, lieber Himmel? Und die taten das, um eine KI zu trainieren, eine sehr frühe, das war 2017, um das Geräusch von brechenden Fenstern, berstenden Fenstern zu identifizieren und dann, denke ich, die Polizei zu rufen oder was auch immer, irgendwelche Aktionen auszulösen, die darauf reagieren. Und ich dachte, das will ich sehen, dann bin ich dahin gefahren und tatsächlich, es war so in diesen alten Hangar waren die drei Ingenieure und haben die Fenster kaputt gemacht. Und das war sehr auch interessant, weil es ging ja nicht nur darum, dass sie damit eine KI trainieren, weil es war ja tatsächlich eine physische Arbeit auch. Ja. Ist ja auch ziemlich anstrengend, hunderte von Fenstern eins nach dem anderen zu zerschlagen. Und der eine meinte dann auch, das ist gar nicht so einfach, weil man schlägt drauf, aber es geht gar nicht kaputt und so. Also das war meine Erfahrung in Cambridge. Aber ich wusste, dass das nicht genug ist. Ja, das wird dann so ein bisschen, weiß ich nicht, eindimensional sozusagen, nur diesen kurzen Dokumentarfilm über diese Ingenieure zu zeigen. Und dann habe ich eine ganze Weile, war ich ziemlich ratlos und wusste nicht genau, wie ich das Projekt weitermachen kann. Und dann las ich irgendwo von etwas, das heißt Decal auf Amerikanisch, das sind die Fensterattrappen, die in unterprivilegierten Vierteln sozusagen anstelle richtiger Fenster angebracht werden. Und die sind nicht aus Glas, weil Glas ist zu teuer, sondern die sind aus MDF oder Pappe und da ist einfach so ein Fenster drauf gemalt. Und ich dachte, das ist ja auch wieder so eine unglaubliche Geschichte von Potemkinschen Fenstern eigentlich, ja. Weil man sich die Fenster nicht leisten kann, man kann sich eigentlich keine wirkliche Renovierung dieser Viertel leisten, aber die sollen trotzdem so ein bisschen besser aussehen, werden dann diese Attrappen an die Fassade angebracht. Und dann fand ich aber diese Künstlergruppe, geleitet von einem ehemaligen Veteran namens Chris Töpfer, die das quasi als so eine Art Nachbarschaftshilfe und auch als kollektives Projekt gemacht haben, was das Ganze nochmal verkompliziert hat, weil die das teilweise freiwillig gemacht haben und die Fenster selber waren gar nicht so wichtig, sondern der Akt der gemeinsamen Reparatur des Stadtviertels. Und auch dieser Akt, Chris Töpfer ist auch wirklich auch Maler, ja, das an der Staffelei stehen, sind wirklich so fast schon meditativ, die Fenster zu malen, um damit die zerbrochenen Fenster zu ersetzen. Das fand ich schon ziemlich auch beeindruckend. Ja, also diese beiden sozusagen Ereignisse oder Vorgänge konfrontieren sich in dem Raum. Die Monitore sind auf Staffeleien und auf diesen Malakt nochmal Bezug zu nehmen. Und vor allem in Camden, das ist dieser Ort in den USA, wo diese Fake-Fenster angebracht werden, ist digitale Überwachung ein riesiges Thema. Also das erzählt auch ein Stadtforscher kurz, der sagt, dass überall in der Stadt Mikrofone im öffentlichen Raum angebracht sind. Das sind sogenannte Shot-Spotter. Das heißt, wenn irgendwo geschossen wird, dann kann man den Ort triangulieren dadurch, wie der von den verschiedenen Mikrofonen sozusagen wahrgenommen wird. Das ist der Ort in den USA, in dem am meisten Sicherheitsüberwachungskameras im öffentlichen Raum sind. Das heißt, es ist ein sehr unterprivilegierter Ort, aber gleichzeitig auch ein hochüberwachter digitaler Ort. Und das hatte natürlich auch wieder Bezug mit dieser sogenannten Sicherheits-KI. Ja, weil wen ruft die? Was wird da beschützt? Welche Arten von Vorstellungen von öffentlichen Raum, Privatraum, Privateigentum, Schutz und so weiter werden da aufgerufen. Das waren alles so Sachen, die ich in dieser Konstellation ansprechen wollte.
Ja, danke. Das war, glaube ich, eine ganz gute Beschreibung. Kurzer zwischen den Klammern Regiehinweis, hier vorne sind noch 6 Plätze frei und in den zweiten, dritten Reihen sind auch noch viele frei. Also Sie können gern da stehen bleiben, aber ich wollte nur sagen, es gibt hier auch noch Sitzmöglichkeiten. Ja, kommen Sie ruhig vor. Sie haben gerade zwei ganz grundlegende Narrative angesprochen, die unsere Zeit prägen. Das eine Narrativ ist der sogenannte Fortschritt durch Technologie, durch technische Veränderungen. Im Zerschlagen der Scheiben auch so etwas wie einen pseudo-zivilisatorischen Akt zu sehen, wenn eine Scheibe zerschlagen wird, kann man eine neue einsetzen. Also die Scheibe ist natürlich auch eine Metapher für gesellschaftliche Disruption. Da wird etwas Altes weggenommen, mutwillig zerstört, kommt etwas Neues hin, das besser ist, das sicherer ist, das fortschrittlicher ist. Das ist die eine Erzählung. Und die andere Erzählung ist, kann es einen Fortschritt geben, der nicht ein rein technischer ist? Kann es also einen sozialen oder einen weitesten Sinne gesellschaftlichen Fortschritt geben, der vielleicht von Miteinander in Communities getragen wird? Als Beispiel haben Sie dieses Video mit Camden und der Neighborhood Foundation erwähnt. Ich würde diese beiden Erzählungen mal nehmen, um den Diskurs an Sie weiterzugeben, Francis. Wenn wir dabei auch die KI, die zum Einsatz kommt, und ihre Anwendungsbereiche im Allgemeinen anschauen, wie würden Sie da einsteigen wollen? Welche der beiden Erzählungen kann für die Zukunft Relevanz gewinnen? Also wie werden KIs trainiert? Welche Chancen, Grenzen, Gefahren entstehen? Die Arbeit hat ja schon einige aufgezeigt, aber jetzt mal so, Sie arbeiten ja medientheoretisch auch so gerade an diesen Wirkungen, an der Konstitution von Teilöffentlichkeiten und so weiter.
Ja, danke für die sehr spannende Frage. Vielleicht anknüpfend an das, was Hito Steil gerade zu ihrer Arbeit ausgeführt hat, gibt es so eine Diskussion, die gerade auch wieder Jewgeni Morozow neu aufgeworfen hat, und zwar die des Tech-Solutionism, also eine Diskussion darum, wie halt für gesellschaftliche Fragestellungen und Probleme technologische Lösungsangebote gemacht werden, und dass es offensichtlich einen gesellschaftlich sehr starken Bedarf gibt, sozusagen in das Neue und in das sozusagen das technisch Überschaubare, das quasi als System auch dargestellt wird, erstmal in der Darstellung, darauf einzusteigen und darauf zu vertrauen. Ich kann jetzt nur so anekdotisch auch vielleicht reagieren. So die eine Anekdote ist die Nachricht von vorgestern oder gestern, dass jetzt in Berlin-Neukölln wohl in dem Bezirk sehr große finanzielle Kürzungen in der Sozialarbeit anstehen. Das ist sozusagen so die eine Bewegung, die wir sehen, die man im Prinzip auch als eine neoliberale Bewegung, also weniger Staat und weniger Förderung ansehen kann. Und die andere Bewegung ist eben, dass es Akteure gibt, Firmen, die sich zur Aufgabe gemacht haben, quasi Technologien anzubieten, die so ein ganz bestimmtes Versprechen machen. Ob die das dann halten, das Versprechen, ist dann nochmal eine sehr andere Sache, aber zumindest ist dieses Versprechen ist da. Und das scheint aber eben gesellschaftlich auch ein sehr starkes Bedürfnis an so einem Versprechen zu geben. Also das, was ich als AI-Hype, also als Hype um die künstliche Intelligenz bezeichnen würde, da gibt es offensichtlich gesellschaftlich doch im Moment eine extrem starke Notwendigkeit, das als Erzählung aufrechtzuerhalten und eben voranzutreiben und immer mehr und immer neue Projekte und eben technologische Projekte damit zu begründen, dass diese jetzt notwendig seien und dass sich dieses und jenes Problem technologisch lösen ließe. Ich hätte noch eine zweite Bemerkung, wenn das nicht, okay, gut. Die sozusagen, das andere wäre sicher nochmal so einen Einsatz zu bringen in der Frage des Begriffes künstliche Intelligenz. Und da haben wir sozusagen ein Riesenproblem, weil eben dieser Begriff an sich unterstellt, wir würden das quasi mit einer Intelligenz zu tun haben, im Sinne einer menschlichen Intelligenz. Das ist schon seit längerem jetzt nicht unumstritten. Das wird auch in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen verschieden verwendet. Aber man kann vielleicht trotzdem noch mal hinzufügen, dass zum Beispiel so ein Begriff wie Mustererkennung oder zum Beispiel auch Computational Statistics, also die Statistik durch Berechnung, dass die eigentlich angemessener sind, weil die im Prinzip sozusagen diese Technikverwendung eben nicht so stark vermenschlichen, anthropomorphisieren, sondern weil die klarer machen, dass es sehr, also dass es häufig einfach um statistische Anwendungen geht. Und das Neue daran ist, weil das ist im Prinzip eine Technologie, die seit den 1960er Jahren beforscht wird. Also das ist, und das Neue daran im Moment ist eigentlich, dass die Rechenleistungen in den letzten 10 Jahren so stark geworden sind, dass quasi, dass es überhaupt technisch möglich ist, Statistiken derart schnell durchzurechnen, dass wir das Gefühl haben, das ist quasi unmittelbar und es ist eine unmittelbare Reaktion. Ob das ökologisch sinnvoll ist und auch haltbar, das werden wir noch werden wir dann noch sehen. Ja.
Wollen Sie da direkt abonnieren, einsteigen, Herr Ulrich? Insbesondere auch nochmal mit Blick auf Künstler und Künstlerinnen haben sich immer wieder mit technischen Parametern beschäftigt. Wie geht es Ihnen, wenn Sie daran denken, dass als Medium der Kunst künftig vielleicht auch künstliche Intelligenzen eingesetzt werden?
Ja, vielleicht doch erst nochmal zu den Punkten, die schon im Gespräch sind, gerne auch nochmal zu dem, was Sie die zwei Narrative genannt haben, was in diesen beiden Videos, die Sie auch gerade nochmal so in Ihrer Genese erklärt haben, ja sehr schön anschaulich wird. Also für mich, was ich verstanden habe, sagen in dieser Ausstellung, war nochmal der Unterschied, ob man gegen Ursachen kämpft oder gegen Symptome kämpft. Also diejenigen, die jetzt hier zum Beispiel in dem sozial schwierigen Viertel da die Fenster aus Pappe einsetzen oder eben etwas tun, um die Nachbarschaft etwas schöner aussehen zu lassen, bemühen sich tatsächlich darum, an den Ursachen was zu ändern. Also dass die Sozialstrukturen besser werden, dass Nachbarschaft besser funktioniert, dass einfach deshalb vielleicht auch weniger Kriminalität und anderes passiert. Die Überwachungsmaßnahmen, die in demselben Stadtviertel zum Einsatz kommen, sind ja ein Versuch, eher was gegen die Symptome zu tun. Also wenn dann ein Schuss fällt, dass man dann gleich zur Stelle ist. Oder eben das, was Sie in Ihrer Arbeit zeigen, geht ja darum, jetzt hier die KI zu trainieren, dass wenn irgendwo ein Einbruch passiert, sofort automatisch schon die Polizei verständigt wird und dahin fährt. Und da geht es jetzt gar nicht drum, was zu tun, dass es weniger Einbrüche gibt, sondern nur, dass man besser geschützt ist dagegen. Und da ist ja dann auch schon die Frage, wer kann sich das leisten, vielleicht dieses Mehr an Schutz. Und neoliberal ist ja als Schlagwort schon mal gefallen. Das liegt da hier natürlich dann auch sehr nahe, dass das nur vielleicht eine gewisse Minderheit auch sein kann, die sorgen, sich um immer besseren Schutz kümmern kann. Und ich finde jetzt hier Ihre Arbeit in gewisser Weise so paradigmatisch ja für viele Debatten, die wir heute haben. Man kann das ja sagen noch generalisieren. Wenn wir die ganze Debatte zum Thema Klimawandel anschauen, haben wir genau dieselben zwei Narrative oder zwei Fraktionen. Also die einen, die sagen, ja, wir müssen an den Ursachen was ändern, wir müssen wirklich schauen, dass CO2-Ausstoß weniger wird und so weiter. Und die anderen sagen, na, das müssen wir nicht an den Ursachen was ändern, wir müssen halt dann bessere Hochwasserschutzmaßnahmen machen und müssen die Zäune höher machen, wenn die Flüchtlinge kommen und so. Also nur an den Symptomen was ändern. Da ist es vielleicht noch viel dramatischer und noch in einer viel größeren Dimension. Aber das wird, finde ich, jetzt wirklich durch Ihre Arbeit sehr schön anschaulich. Und dann natürlich noch mehr, weil die Arbeit ist ja jetzt nicht damit erschöpft, mit diesen zwei Videos oder diesen zwei Motiven, über die wir jetzt gesprochen haben. Es geht ja dann noch sehr viel, finde ich, auch noch in anderen Dimensionen um das Thema Glas. Da würde ich vielleicht klar noch mal kurz bleiben, die Frage, die Sie vorher gestellt haben, da kommen wir sicher im Laufe der Stunde noch dazu. Aber weil Sie das ja auch so gegenübergestellt haben, die City of Broken Windows und die City of Unbroken Windows. Und das mit den Broken Windows hat ja nochmal eine interessante Ambivalenz. Also es ist jetzt nicht nur dieses Motiv, was wir schon angesprochen haben, sondern die zerbrochenen Fensterscheiben als Symptom auch für soziale Missstände, sondern eben auch als Symbol für Disruption. Und es sind ja oft dieselben Leute, die sagen, jetzt an den Symptomen nur was tun wollen, die sagen, sich aufrüsten wollen mit Technik, die andererseits ja auch eine gewisse Lust auf Disruption haben, die vielleicht ja sogar froh sind, wenn es Unruhen gibt, wenn viel kaputt geht, wenn die Gesellschaft dauernd in einer Veränderung ist, auch in so einer Veränderung im Sinne, dass also viel Gewalt passiert, viel Unkalkulierbares passiert, weil so in einer sehr verbreiteten Marktlogik heißt Disruption immer auch neue Chancen. Also wo viel kaputt geht, tun sich große neue Märkte auf. Damit kann man gut Geld verdienen. Und wenn man sagen, das noch gar kontrolliert so zulässt, dass viel kaputt geht, kann man diese Märkte vielleicht umso besser noch in Gang bringen und gestalten. Und das, würde ich sagen, ist ja auch Thema ihrer Arbeit. Also noch diese gewisse Dialektik des Zerbrechens von Fenstern. Warum dieselben Leute es einerseits überwachen wollen, dass es sagen sie nicht trifft, andererseits aber vielleicht sogar begünstigen wollen, dass es die Gesellschaft insgesamt sehr wohl trifft. Und das macht die Sache natürlich noch ein bisschen abgründiger und böser, als sie für sich alleine vielleicht schon wäre. Aber eben, das wäre für mich eben auch ganz klar der Inhalt ihrer Arbeit. Das nochmal so als Ergänzung.
Ja, es gibt ja diesen Begriff der kreativen Zerstörung, genau, von Schumpeter. Genau, das wurde, in der Arbeit wird das geradezu als eine Art von künstlerischen Verfahren dargestellt. Ja. Kreative Zerstörung als Zerstörung der Gesellschaft, als Zerstörung des öffentlichen Raums, Zerstörung von Gemeinsamkeit, aber im Zeichen des Fortschritts mit einem geradezu futuristischen Furor, ja, wird der Fortschritt, der angebliche Fortschritt, der technologische Fortschritt sozusagen erzwungen mit einer bestimmten Form von Zerstörung, also auch Gewalt.
Ja, und im Gesamten ist es auch eine Arbeit, die einen Raum füllt und damit auch einen Museumsraum füllt und damit ein Kunstwerk zunächst auch ist und als Kunstwerk auch gelesen werden möchte und sich jetzt aber auch positioniert und Haltung einnimmt und Stellung bezieht. Und jetzt komme ich nochmal auf meine Frage von gerade zurück. Und auch auf den eingangs geäußerten Auslöser für dieses Symposium, ne? Welche Rolle kommt jetzt Institutionen wie Museen eigentlich in diesem Kontext zu? Also wir beobachten diese gesellschaftliche Entwicklung. Museen werden immer stärker auch geöffnet und sollen diskursive Orte sein, was auch gut so ist. Und Künstler und Künstlerinnen werden sich mit diesem Thema beschäftigen, Medientheoretiker werden sich mit dem Thema beschäftigen. Vielleicht können wir da nochmal einsteigen, auch vielleicht ein bisschen Entwicklungsperspektive schauen. Also seit den 50er oder 60er Jahren, würde ich sagen, können wir sowas wie Medienkunst fassen und sie findet an den Universitäten Lehrstühle und theoretische Rahmenbedingungen vor. Wie hat sich das gewandelt mit Blick auf den Kunstbegriff und welche Prognosen können wir vielleicht treffen, falls wir welche treffen können zum jetzigen Zeitpunkt? Vielleicht ganz gerne Herrn Ulrich nochmal.
Ja, ich würde trotzdem nochmal gern bei der Arbeit bleiben, aber weil an ihr kann man einfach exemplarisch auch deutlich machen, was Kunst leisten kann in diesen Diskursen und angesichts jetzt vielleicht gerade dieser aktuellen Debatten über künstliche Intelligenz. Also ich gebe zu, ich war ja auch erst überrascht, als ich dann gesehen habe, wie da die Scheiben eingeschlagen werden und warum die eingeschlagen werden. Ich habe mich zwar natürlich schon auch das ein oder andere Mal mit KI-Programmen beschäftigt und weiß, wie viel Handarbeit und wie viel auch sehr elende und unwürdige Arbeit vieler Menschen da drin steckt, aber man ist doch jedes Mal wieder neu überrascht, welche Spielarten es davon gibt. Und in dem Sinn ist ja diese Arbeit auch sehr erhellend bringt uns halt alle dazu, auch nochmal anders und etwas kritischer über diese Themen nachzudenken. Also gerade bei KI denkt man eben wirklich künstliche Intelligenz, das ist nur irgendwie, sind saubere Maschinen, die hier in staubfreien Räumen irgendwas da machen, aber eben, dass da unendlich viele Menschen wirklich übelste Arbeit machen, um Bilder zu vertecken, die dann überhaupt verwendbar sind von der KI, um andere Bilder auszusondern, weil sie irgendwie zu brutale Darstellungen zeigen, um also eben mit irgendwas zu trainieren, die KI auf eine bestimmte Sprache oder auf bestimmte Muster oder so, das ist alles erstmal ganz elende Handarbeit. Und da sind so sehr viele, sehr schlecht bezahlte, sehr prekäre Jobs entstanden, die sehr unsichtbar sind. Und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, dass wir wissen, was da auch so dahinter steht, hinter diesem ganzen KI-Boom. Und dass, wenn man das nächste Mal ChatGPT nutzt oder DALL-E 2 oder eins dieser Programme, sich das auch klar macht, dass man ein Stück weit auch mit akzeptiert, dass hier Leute unter übelsten Bedingungen übelste Arbeit machen müssen. Also deshalb ist es sehr wichtig und da ist das jetzt mal eine Arbeit und da wünsche ich mir noch viele andere vergleichbare Arbeiten, bis das alles mal noch so ein bisschen ins allgemeine Bewusstsein gekommen ist. Und ich glaube aber auch wiederum, dass da die Kunst besondere Möglichkeiten hat, vielleicht jetzt nicht sie alleine, aber indem sie eben Möglichkeiten hat, Dinge sichtbar zu machen, Dinge auch noch mal ein bisschen in einen etwas überraschenden anderen Kontext zu stellen, gelingt es ihr vielleicht schon, da Bewusstsein zu stiften. Und dann braucht es natürlich die Museen und entsprechende Institutionen, die das unterstützen und die dann die Räume dafür liefern und die Infrastrukturen öffnen dafür und auch darum herum noch solche Diskurse anzetteln und intensivieren. Klar. Und ja, also natürlich gibt es, also ich sehe zum Beispiel ja überhaupt nicht, dass die Kunst bedroht ist durch die KI. Ich sehe auch schon durchaus etliche unterschiedliche interessante Reaktionsweisen von Künstlerinnen und Künstlern darauf. Das, was sie machen, ist jetzt eine für mich sehr lohnende. Man kann sich andere auch vorstellen. Jedenfalls ist da schon einiges, finde ich, in Bewegung gekommen in den letzten Jahren und gerade auch wenn es ums Thema Überwachung geht zum Beispiel, Gesichtserkennung ist ja auch ein sehr wichtiges Thema, wo auch viele vielleicht falsche Mythen im Umlauf sind dazu. Und da gibt es auch künstlerische Arbeiten, die da einiges an Aufklärung, finde ich, in den letzten Jahren geleistet haben.
Fandest du noch was? Na gut, also ich will da jetzt nicht weiter zu sehr drauf herumreiten, aber dennoch mal Kunstbegriff, Bildverständnis, auch die Abgrenzung zwischen Technologie und Kunst im musealen Raum an dieser Stelle ansprechen und vielleicht auch die Frage nach den praktischen Kompetenzen, die Künstlerinnen und Künstler oder auch Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker heute mitbringen müssen, um sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Ich erinnere mich unter anderem auch noch an ungefähr vor 18 Monaten, als ich irgendwo mal dachte, naja, vielleicht sollte ich mir jetzt mal etliche Bücher über NFTs reinziehen und überlegen, auf welchen Servern die Stadt Leipzig dieses neue Sammlungsgebiet des MDBK hosten wird, weil Beeple 69 Millionen und so weiter und es schien mir irgendwie relevant. Im Nachhinein bin ich dankbar, dass ich die Zeit nicht gefunden habe, mich da so tiefer einzuarbeiten. Über das Buch von Kolja Reichert in ihrer Reihe bin ich da nämlich nicht hinausgekommen. Also sozusagen, wie schnell sich Dinge dann auch wieder devalidieren. Ne? Also wer möchte da einsteigen? Kunstbegriff, Bildverständnis, Geniebegriff, ja.
Ja, also das ist, mit den NFTs ist ein sehr schönes Beispiel, dass quasi eines der Probleme in der aktuellen Hype-Situation genau darin liegt, eben einzuschätzen, wo das Sinn macht, einzusteigen und wo nicht. Und manchmal kann es eben auch einfach Sinn machen, mal irgendwo nicht einzusteigen und die Beine stillzuhalten und sich das 3 Jahre anzugucken oder auch 5 und dann oder ja, es ist auch ein bisschen Glück. Also ich persönlich bin zum Beispiel froh, dass ich nicht in das Thema Blockchain investiert habe. Ich habe aber sehr geschätzte Künstlerkolleginnen, die das gemacht haben. Und das hat sich eben doch auch von selbst erledigt. So eine Kernkompetenz ist Programmieren. Das ist jetzt keine neue, sozusagen überhaupt keine Weisheit oder nichts, aber ich denke, für so einen künstlerischen Umgangsweisen, um eben die derzeitigen Angebote, die als über Graphical User Interfaces, also zum Klicken und Bewegen von Reglern angeboten werden, um da dahinter zu kommen in irgendeiner Form, macht es sicher Sinn, halt Programmierkenntnisse und eben sowas wie Hacking und ähnliche Ansätze einzusetzen. Es gibt das Beispiel von Anna Riddler, einer britischen Künstlerin, die eben zum einen ihre eigenen Datensätze erstellt, aber zum anderen eben auch mit Hilfe von sogenannten GANs, also Generative Adversarial Networks, also das, was wir gemeinhin als KI bezeichnen, eben daraus eigene Arbeiten generiert. Und jetzt gibt es aber einen wichtigen und interessanten Unterschied. Sie sagt eben, ja, bei ihr spielt eine sehr große Rolle der Prozess und das Arbeiten quasi mit Daten als Material. Und das sei quasi der Unterschied zu dem, was im Moment als das Genre, das sich eben als AI-Art auftut, also das Eingeben eines Textbegriffes, der dann automatisiert ein Bild generiert, das sei quasi die Differenz. Und das sei eben auch die wesentliche künstlerische Differenz. Wenn ich da noch ein bisschen theoretischer einsteigen kann, dann macht es vielleicht auch noch mal Sinn, sich selber zu vergegenwärtigen, was diese generativen Methoden heutzutage eben bedeuten. Und wenn Künstlerinnen und Künstler Bilder schaffen, dann sind das ja oft konstruktive Vorgehensweisen. Also da wird häufig eben ein Raum konstruiert oder quasi mit Raumkonstruktionen umgegangen und dann werden darin Objekte oder Personen oder Gegenstände verortet und darüber quasi Bildbeziehungen auch aufgebaut und diese die erlauben das dann sozusagen eine Bedeutung auch quasi in Bilder zu lesen. Der technische Vorgang, der als künstliche Intelligenz bezeichnet wird, in diesen generativen Technologien, der hat überhaupt keinen Begriff von Räumlichkeit, sondern das sind im Prinzip statistische Technologien, die quasi das Bild als eine flache Menge von Pixeln dahernehmen, ein Ausgangsbild, und diese flache Menge von Pixel in mathematische Vektoren umrechnen. Ich weiß nicht, ob noch wer sich sozusagen wahrscheinlich alle mit Krausen an Vektoren erinnern, aber das sind im Prinzip diese Dinge, die das erlauben, bestimmte Richtungen in einem mathematischen Raum, zum Beispiel in einem Diagramm, eine Linie durch die Angabe von zwei Punkten sozusagen auszudrücken. Und also intern wird mit diesen Vektoren gerechnet und die haben eben nicht zwei Punkte, sondern die haben zum Beispiel 512 Dimensionen, weswegen auch so wahnsinnig viel Rechenkraft dort gebraucht wird. Und die machen jetzt Folgendes, dass sie eigentlich in Bezug auf die Trainingsdatensätze, also auf einen vorhandenen Bilderschatz, sehen, okay, die und die und die Bilder gibt es, was ist die statistisch wahrscheinlichste Möglichkeit, in die Nähe von diesem Pixeldatensatz zu kommen. Und das ist sehr, jetzt extrem grob erzählt, ja, das ist im Prinzip der Output, den wir bekommen. Und da geht zum Beispiel eben diese Konstruktion, so eine Idee von Raum zum Beispiel, ist da überhaupt nicht vorhanden, sondern wir bekommen im Prinzip eine flache Pixelmenge. Und das macht, denke ich, künstlerisch dann doch eben auch, also wenn man sich das erstmal klar macht, dass das kein konstruktives Verfahren ist, sondern im Prinzip ein optisches Verfahren, dann macht das einfach auch nochmal einen wesentlichen Unterschied.
Ja. Man sieht es den Bildern ja auch meistens an, die so entstanden sind mit dieser Diffusionstechnik, wie man die im Allgemeinen nennt. Also dass sie eben nicht aus einem konstruierten Bildraum heraus entstehen, sondern im Grunde kollagiert sind, addiert sind aus vielen Einzelelementen, die mal gut und mal gar nicht so gut zusammenpassen, was ja auch immer wieder zu mehr oder weniger komischen Effekten führt, die dann wieder sich eignen, aus den Bildern Memes zu machen oder sie anders nochmal zu verwerten. Also gerade der Fehler kann gerade das Wertvollere vielleicht auch sein als das perfekte Bild. Aber das, was du gerade gesagt hast, kann ich weit aufgreifen, um noch mal so einen anderen Aspekt anzusprechen, der uns, glaube ich, schon in den nächsten Jahren nochmal vermehrt beschäftigen wird in dem Zusammenhang, nämlich eigentlich die Frage nach der Autorschaft dieser Bilder oder auch dieser Texte, die mit analogen Programmen gemacht werden. Also es gibt ja mehrere Kandidatinnen und Kandidaten dafür. Man könnte sagen, gut, wer jetzt so ein Prompt, also so einen Befehl eingibt und vielleicht so ein Bild schon mal genau in verbal beschreibt, darf sich dann auch als Autorin oder Autor fühlen dessen, was das KI-Programm an Varianten vorschlägt oder ausspuckt. Man könnte aber auch genauso sagen, nachdem wir jetzt gehört haben, diese Programme beruhen ja alle auf riesigen Bilddatensätzen bereits existierender Bildwerke, dass ja vielleicht eher diejenigen, die Autorinnen und Autoren dieser Bildwerke sind, aus denen die KI sich speist, die Autorinnen und Autoren auch des KI-generierten Bilds sind. Aber genauso könnte man als Drittes auch sagen, warum sollten eigentlich nicht eher diejenigen, die Autorinnen und Autoren sein, die das Programm geschrieben haben, die es überhaupt erst ermöglicht haben, dass sorgenlos eingespeist und auf der anderen Seite was Neues ausgespuckt wird. Und gibt ja auch zum Teil Prozesse von Leuten, die nicht wollten, dass ihre Bilder da eingespeist werden, die sich sagen, auch in ihren Urheberrechten verletzt fühlen. Das zeigt ja schon, dass es hier Konflikte gibt. Es könnte aber auch sein, dass man hier nie zu einer klaren Entscheidung kommen wird, vielleicht auch nicht kommen will, dass aber dadurch insgesamt vielleicht auch der Begriff Autorschaft so eine gewisse Schwächung oder Erosion erlebt. Und vielleicht sogar was eintritt, was vor 40 Jahren sich postmodernistische Denker immer gewünscht hatten. Damals hat man auch versucht, so sprach man vom Tod des Autors, Ende des Autors, zum Teil mit ähnlichen Argumenten, also wo man gesagt hat, wenn jemand einen Text schreibt, ist ja nicht das, was genuin eigene Leistung ist. Die Sprache gibt es schon, alle Wörter gibt es, die Grammatik gibt es, da wird nur ein bisschen was neu nochmal kombiniert aus einem bestehenden Fundus. Genauso, wenn ich ein Bild mache. Ikonografien gibt es seit Jahrhunderten, Motive haben ihre klare Geschichte, Bildräume, Perspektive, alles schon da. Also keiner hat das Recht, sich zu einem alleinigen Autor oder Autorin zu erklären. Also das, was wir da in der Postmoderne einen Diskurs hatten, erlebt plötzlich eine vielleicht überraschendes Revival und aber vielleicht auch jetzt eine andere nochmal Ernsthaftigkeit oder hat andere Konsequenzen, weil ich glaube schon, dass es dann von den Erfahrungen mit KI-Produkten auch zurückschlagen kann auf das, was tatsächlich noch von Menschen gemacht wird und Autorschaft vielleicht auch da als Kategorie nicht mehr diese zentrale Rolle spielen könnte. Also nur mal so eine Mutmaßung.
Ja, wir sind da beim Urheberrecht, aber wir sind da auch ganz stark beim Kunstbegriff und ich möchte das Wort jetzt an der Stelle auch nochmal an Hito Steyerl geben und auch nochmal ganz kurz bei City of Broken Windows, weil sie ziehen ja eigentlich eine sehr stark klare Trennlinie zwischen dem Künstlichen und dem Kunstwerk, denn nur in der Arbeit selbst, in der Installation selbst, im Hineinschreiten in den Raum und im vagen Ausloten aller unbestimmten Dinge, die auch da geäußert werden, in dem, was die Künstlerin von der KI unterscheidet. Die KI kann nur präzise im Algorithmus, in der mathematischen Klarheit den Pixel auf der Oberfläche bestimmen, aber die Künstlerin kann Unbestimmtheit, Vagheit, Assoziationen zulassen. Da lässt sich eigentlich aus meiner Sicht kaum wegdiskutieren, wo das Kunstwerk anfängt und wo die künstliche Intelligenz nicht hinkommt. No, vielleicht können wir an der, also Sie arbeiten ja auch als Filmemacherin nochmal so einsteigen.
Ja, aber also für Kunstbegriff Bestimmungen bin ich die Falsche. Also ich versuche was zu machen, ob das Kunst ist oder nicht, ist jetzt auch nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Aber trotzdem, es gibt viele Punkte, wo ich anknüpfen konnte. Zum Beispiel, das ist ein Paradox, dass eigentlich jedes Bild oder jedes Rendering, nennen wir es mal so, das mit KI gemacht wird, eigentlich kollektiv entsteht und die, wie soll ich sagen, natürliche Form des Autors wäre eine Kooperative oder ein Kollektiv, ja, einfach aus dem Produktionsprozess heraus. Gleichzeitig ist es aber so, dass diese Prozesse eigentlich eingehegt sind, zum großen Teil von großen Firmen, Konzernen,
die fast immer, außer im Fall von Stable Diffusion, die Algorithmen geheim halten. Also im Grunde weiß niemand genau, wie dieses Bild da entsteht, und man muss auch dafür zahlen, ich denke in der Zukunft wesentlich mehr, diese Maschinen zu verwenden. Das macht es für mich auch schwierig, damit arbeiten zu wollen. Also normal ist es immer so, wenn irgendeine neue Technologie plötzlich entsteht, dann möchte ich immer gerne damit arbeiten. Aber hier ist die Infrastruktur schon einfach so schwierig und so monopolistisch und so quasi schon von vornherein privatisiert, dass es mir wirklich schwerfällt. Ich glaube nicht, dass es unmöglich ist. Ja? Also irgendjemand wird schon was Vernünftiges einfallen, wie man auch das verwenden kann. Aber das ist sozusagen von vornherein, genauso wie beim diesen NFT-Hype, von der Infrastruktur her so problematisch, ja, dass mir auch die Lust fehlt, da viel zu experimentieren, zumindest mit den Technologien, die auf diesen LLM-Modellen beruhen. Zum anderen habe ich das Gefühl, dass sozusagen vor allem diese Renderings, die durch die sehr neuen Technologien, ChatGPT, Midjourney und so weiter entstehen, dass die plötzlich einen Status zugewiesen bekommen, der mich erinnert an Malerei in den 80er Jahren, ja, so Neue Wilde oder sowas. Ja. Da kommt dann plötzlich so ein Kunstbegriff zum Vorschein, der ganz stark auf Einzelbilder abzielt und wo dann auch wieder so ein merkwürdiger Geniebegriff sich durch die Hintertür wieder einschleicht, der in den Kunstdiskussionen der letzten Jahrzehnte eigentlich überhaupt nicht mehr stattgefunden hat. Also ich glaube, dieser sogenannte KI-Moment ist eigentlich ein Moment wie in den 80er Jahren einer allgemeinen reaktionären Wendung, auch im Kulturbetrieb, und einer neuen Aufwertung von sogenannten Geniekünstlern, ja, die dann ihre Rechenleistung ausstellen, so als hätten sie jetzt 5 Ferraris oder Lamborghinis oder so, und das wird aber artikuliert in der Rechenleistung von irgendwelchen Datenzentren und der Geschwindigkeit dieser Rechenleistung, und deswegen schaut es auch ziemlich bombastisch aus, was da rauskommt, und da kann sich sozusagen wieder eigentlich ein als ausrangiert geltender Geniebegriff wieder durch die Hintertür so einschleichen. Das sieht man, finde ich, momentan ganz deutlich.
Das finde ich interessant mit dem Geniebegriff, das würde ich auch ähnlich beobachten. Widerspricht sich scheinbar dem, was ich gerade gesagt habe, dass der Autorenbegriff vielleicht jetzt dekonstruiert wird. Ich glaube, es ist aber gar kein Widerspruch, weil der Geniebegriff war immer was anderes als der Autorenbegriff. Weil von seiner Genese her meint der Geniebegriff ja, dass etwas so unerkennbar, unerschließbar, sondern durch eine höhere Macht geschieht. Also Albrecht Dürer sprach von den überen Eingirsungen, die er bekommt, also weshalb er dann überhaupt nur seine Bilder machen kann. Also er ist der Künstler als Medium, das Genie als Medium, durch das hindurchgeht, oder später war es dann die Natur, die sagen, durch das Genie hindurch wirksam wird. Und so ähnlich haben wir das jetzt heute, ist es sagen, was schön ist, der Chor ist heute der Algorithmus, den niemand so genau kennt.
Die Singularität.
Genau.
Und ist in mich hineingefahren.
Und
ich zwinge mich dazu zu.
Ich gebe nur irgendwelche Befehle ein, weiß aber gar nicht genau, wem ich da was eigentlich befehle. Und dann kommt irgendwas raus und ich kann selber überwältigt sein, so wie das Genie auch immer überwältigt war von dem, was rauskam, weil es ja nicht die eigene Leistung war, sondern eine höhere Kraft da gewirkt hat. Und so, glaube ich, empfinden das heutzutage viele, wenn sie ein KI-Programm benutzen. Also machen so kleine Genie-Erfahrungen dabei. Und das ist jetzt in diesem kleinen Sinne auch sehr harmlos und vielleicht nur anekdotisch, aber es kann natürlich schon auch zu einer weiteren, ja, mythischen Aufladung auch dieser ganzen Apparatur dahinter führen und zum Beispiel nicht dazu führen, dass man unbedingt da Aufklärung haben möchte. Also eigentlich müsste es ja eigentlich längst große gesellschaftliche Bewegungen geben, deren Hauptimpetus darin besteht, alle Algorithmen öffentlich zu machen. Jetzt nicht nur von KI-Programmen, genauso von dem Programm der großen Social-Media-Plattformen zum Beispiel. Das ist ein unfassbare Zustand, in dem wir uns da bewegen und den wir irgendwie komischerweise alle hinnehmen. Wir wissen es irgendwie abstrakt, was mit unseren Daten passieren könnte und was da im Hintergrund läuft, aber so genau will man es doch nicht wissen oder stört es einen nicht, solange nicht weit riesige Missbrauchsskandale passieren. Und dieser Genietopos jetzt, der durch die KI gefördert wird, der begünstigt halt auch nochmal so diese Lust am Geheimhalten dessen, was da eigentlich dahinter steht an Technik.
Ja, und mit dieser neuen Überwältigungsstrategie, die eigentlich auch so eine Begrifflichkeit aus dem 19. Jahrhundert wieder auflebt, ja. In eben diesen Geniebegriff, werden auch diese Blackboxen, oder in der Literatur liest man häufig auch von der doppelten Blackbox, gut überdeckt. Also einerseits das Nicht-Offenlegen der Algorithmen selbst und andererseits auch nicht das Offenlegen, wie dann die Ergebnisse eigentlich entstehen. Also dass die KI im Grunde selber als Blackbox in der Blackbox agieren kann und etwas hervorbringt, das wie oft auch die Büchse der Pandora dann sich geriert. Vielleicht hier nochmal die Möglichkeit, das Feld noch mal ein bisschen weiter aufzumachen und an dieser Stelle den problematischen Begriff der Öffentlichkeit, der Teilöffentlichkeit und der Konstruktion von Öffentlichkeit einzubringen, der ja auch unter dem Einfluss von großen Datenmengen und die als Voraussetzung wiederum überhaupt für das Operieren und die Möglichkeiten, die Einsetzbarkeit von KI überhaupt erforderlich sind, zu einem Problemfeld macht. Ne? Wer hat die Macht über die Daten und ihre Auswertung? Francis?
Ja, also es gibt quasi eine sehr große Datenproduktion, die sich eigentlich aber eben unserer unmittelbaren Wahrnehmung entzieht, und zwar an sehr vielen verschiedenen Orten. Also was schon angesprochen wurde, eben, dass KlickworkerInnen den ganzen Tag im Prinzip vor dem Bildschirm sitzen und eben einfach Bilder labeln, das heißt mit Beschreibung versehen, aus denen hervorgeht, was sich an Bildinhalt darin befinden soll. Das wird eben über Plattformen abgewickelt, in denen quasi die ArbeiterInnen vereinzelt werden und einzelne Tasks abarbeiten zu einem sehr geringen Stundenlohn. Und das passiert, also dort wird im Prinzip menschliche Arbeitskraft quasi vereinzelt und auseinandergerissen und da größtmöglich ausgebeutet, mit dem Ziel, eben eine Datensammlung zu schaffen, die dann dieses Wissen, was dort einfließt, in irgendeiner Form replizieren kann und dann eben zum Beispiel zu sowas wie Objekterkennung verwendet werden kann. Das ist so das eine. Das andere ist bei solchen Sachen wie eben den sogenannten autonomen Autos, die im Prinzip auch die ganze Zeit am Sammeln von Daten sind. Und vielleicht noch so ein drittes Beispiel wäre, dass eben dass eine der Datensammlungen, die für Stable Diffusion verwendet wurde, die heißt Lion 5B. Ich bin mir immer nicht ganz sicher, ob ich das richtig ausspreche. Also das wird LAION buchstabiert. Das sind im Moment 5,8 Milliarden Paare von Text und Bild, die aus dem Internet quasi gescraped wurden. Also da wurden Webseiten aufgerufen, und wo immer es quasi ein Bild mit einer Caption, also mit einer Bildbeschreibung gab, haben ForscherInnen quasi diese Inhalte rausgezogen und damit quasi auf dieser Datengrundlage ohne Zustimmung der einzelnen Personen, von denen eben diese Bilder stammen, quasi diese statistischen Räume generiert, die uns jetzt erlauben, eben Text in Bild zu übersetzen. Also da sehen wir eigentlich sehr schön, und ich komme noch auf die Öffentlichkeit, ja, da sehen wir eigentlich, wie in dieser quasi wie diese Öffentlichkeit des Internets jetzt auf einmal, also ein öffentlicher Raum, der auch im Prinzip jenseits der Plattform erstmal für alle öffentlich auch zugänglich ist als diskursiver Raum, wie quasi das, was dort geäußert wird, automatisiert extrahiert wird und eingesammelt wird. Und es gibt zwei ganz tolle Theoretiker Nick Coultrie und Michias Ulisses, die haben diesen Begriff des Datenkolonialismus geprägt, der darauf verweisen soll, dass im Prinzip so eine Art ursprünglicher Landnahme stattfindet, ähnlich der ursprünglichen Landnahme, als die europäischen Siedler quasi Nordamerika besiedelt haben. Und dass dort im Prinzip Wissen und Wissensproduktion, die erstmal ein Gemeingut ist, also ein Commons, dass die jetzt privatisiert wird, und zwar eben durch die Firmen, die dann scrapen. Also weil denen sozusagen dann in Zukunft dieser Datenschatz gehört und weil sie dann eben anfangen können, Produkte damit zu verkaufen. Also das wäre so vielleicht ein Einsatz zu dieser Frage der Öffentlichkeiten, aber es gibt wahrscheinlich eben auch noch, ja, direktere vielleicht auch. Ja.
Es gibt ganz viele Wege dahin, aber ich wollte nur kurz noch was ergänzen. Ich bin gerade in so einer Recherche eben über Klickarbeiterinnen, und da gibt es natürlich einen ganz starken geopolitischen Aspekt. Eines der wirklichen absurden Aspekte an dieser Klickarbeit ist, dass sozusagen die Arbeit, um sogenannte autonome Mobilität zu ermöglichen, also selbstfahrende Autos, wird von Leuten geleistet, die selber überhaupt keine Mobilität haben, weil sie in irgendwelchen Flüchtlingslagern im Nahen Osten sitzen. Also die können quasi mehr oder weniger fast nicht ihr Lager verlassen, aber sehen jeden Tag hunderte von Bildern aus westlichen Städten, die sie beschriften müssen, um sozusagen die sogenannte autonome Mobilität zu ermöglichen. Das ist auch so ein wirklich wahnsinniges Paradox. Und natürlich diese Auslagerung dieser Tätigkeiten in Länder, wo es keine Arbeiterinnenrechte gibt und so weiter und so weiter, ist wiederum auch nur ein Versuch, sozusagen Arbeit immer billiger, immer entrechteter zu machen und an Orte zu verlagern, wo Organisation schwierig ist. Es gibt allerdings, man kann sagen, es zeichnet sich ein Ende dieser Arbeit ab. Warum? Weil man schon jetzt sehen kann, also die Aufträge lassen auch nach allmählich in diese Gegenden. Man kann jetzt schon sehen, dass den Clickworkerinnen das auch schon oft zu doof ist und dass die das an AIs weitergeben, diese Clickarbeit. Da gibt es jetzt Untersuchungen, dass sozusagen die Clickworkerinnen die AIs ihre Arbeit machen lassen, was sich auch im Ergebnis dann niederschlägt. Ja, also AIs werden jetzt von AIs trainiert, zunehmend. Das heißt, auch diese Berufe wird es bald nicht mehr geben, so in dieser Form, Tagging und so weiter. Zum Beispiel, das wird stark reduziert werden. Und was dann aber in den AI-Modellen, die auf AI-Daten trainiert sind, ist der sogenannte, da findet dann ein sogenannter Model Collapse statt. Ja? Also die Dinge implodieren dann und fangen an, sich zu wiederholen, ergeben keinen Sinn mehr. Das ist wie so eine Psychose, ja? Von so einem, wie so ein, die werden einfach psychotisch und drehen durch, so, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber so ungefähr. Und ich fürchte aber auch, dass eine Öffentlichkeit, die ganz stark auf solchen Technologien aufsitzt, ja, also in sozialen Medien, im Journalismus, zunehmend, ja, bei Bild werden ja, weiß ich nicht, sehr viele Journalisten jetzt entlassen und durch KIs ersetzt. Kann ich jetzt auch nichts dazu sagen, aber ich fürchte, das wird in vielen Redaktionen stattfinden, wahrscheinlich auch in Fernsehsendern und so weiter und so weiter. Also ein Großteil der öffentlichen Diskussion wird auf KI aufsitzen. Ja? Und ich fürchte, dass da auch ein Model-Kollaps stattfinden wird, ja? Ein Öffentlichkeitskollaps, der durch diese darunterliegende, im Grunde psychotische Technologie verursacht wird.
Also die Gefahr sehe ich auch oder erwarte, dass das auch in einigen Bereichen virulent werden wird. Wo ich das zum Beispiel auch befürchte in den nächsten Jahren, ist an den Universitäten. Die ganze drittmittelbasierte Forschung, man kann sich gut vorstellen, dass Forschungsanträge künftig natürlich von der KI geschrieben werden und sie werden wiederum begutachtet von einem anderen KI-Programm. Und letztlich entscheiden sich dann KI-Programme, wer Geld kriegt und Drittmittel bekommt. Und die Frage ist, wie lange sich dieses Potemkinsche System dann eben auch sagen, hält, bis man irgendwann vielleicht auch einen Schnitt machen muss. Also ich glaube, da haben wir in den nächsten Jahren einiges in einigen Bereichen zu erwarten, solche Kollapse oder welche Form das dann auch immer annehmen mag. Ja, aber ich glaube, du wolltest direkt dazu was sagen.
Ja, Wolfgang, da muss ich jetzt ein bisschen streng mit dir sein. Also da, das würde ich jetzt einholen wollen und sagen wollen, okay, wenn man jetzt diesen gleichen Satz nochmal ersetzt und eben nicht von KI spricht, sondern sagt, mit Hilfe von statistischer Komputation werden die Universitäten Forschungsanträge schreiben, dann wird, glaube ich, deutlicher, dass das zum Glück so nicht eintreffen wird. Also weil das sozusagen, also womit wir es eben dann immer doch zu tun haben, es sind eben statistische Verfahren, die auf Datensammlungen aus der Vergangenheit beruhen und die können einfach nicht, also keine Korrelation ausgeben, die Sinn machen wirklich für Forschungsvorhaben. Das geht quasi per se nicht, weil da ist kein Geist drin und da ist, also genau, da ist kein Verständnis quasi des Textoutputs drin, selbst wenn uns das in so einer ChatGPT-Situation in einem kurzen Moment so erscheinen mag. Also davor sind wir grundsätzlich gefeit und da freue ich, also das ist sozusagen die frohe Nachricht, die ich auch gerne bringen möchte. Aber tatsächlich gibt es diese Diskussion eben um den Model-Collapse, die jetzt auch innerhalb der Machine-Learning-Community angestoßen wurde und das scheint ein wirkliches technisches Problem zu sein, das eben darauf hinausläuft, dass wenn quasi die synthetischen Daten, die sich ergeben aus solchen generativen Vorgängen, wenn die quasi die Grundlage der neuen, wieder gescrapten Datensätze werden, dass sich dann das, was quasi statistisch relativ stark ist, das verstärkt sich weiter und das, was Statistik an den Rändern ist, das senkt sich halt ab. Und das sozusagen das Problem daran ist wohl technisch, soweit ich das nachvollziehen kann, dass man quasi diese Ränder, also die braucht man halt für Komplexität. Sonst geht halt die Komplexität verloren und genau
das. Ist die Wahrscheinlichkeit niedrig. Ja, das sind die unwahrscheinlichen Ereignisse, die da in diesen Tails sind und die werden einfach weggeschnitten, weil die sind weniger.
Ja, ganz kurz, also es ist jetzt auch 17 Uhr und wir haben jetzt, ich will jetzt hier überhaupt nicht unsere Diskussion abbrechen, sondern gerne vielleicht auch fragen, ob wir den Dialog zum Publikum öffnen können. Wir haben dieses Thema jetzt ja ausgehend von der Arbeit City of Broken Windows sehr weit und von sehr vielen verschiedenen Seiten nur so anskizzieren und ausleuchten können, ausgehend von einer künstlerischen Position bis hin zur großen Frage der Konstitution von Öffentlichkeit und im öffentlichen Raum und wem der eigentlich gehört. Wenn Sie nun Fragen stellen, was wir uns wünschen würden, dann weise ich darauf hin, dass wir dieses Gespräch aufzeichnen, dieses Gespräch und auch Ihre Fragen. Das heißt, wenn Sie freundlicherweise Ihren Namen sagen und wenn Sie möchten, auch noch einen Satz zur Funktion oder wenn Sie nicht möchten, reicht der Name. Aber dass wir das aufzeichnen, sollten Sie wissen und damit sehr gern Ihre Frage. Wir haben ein Mikrofon. There you go.
Erstmal vorab noch, mein Name ist Klaus Schmitz. Wo KI nicht hinkommen wird, das hört sich für mich so sehr final an. Ich habe mich auch ein bisschen damit beschäftigt und ich stelle fest, es gibt ja auch Maschinen, die also selbst erstmal lernen können, auch aus Fehlern lernen können. Und ich habe vor kurzem erfahren, dass es mittlerweile ja auch weitere Maschinen gibt, denen Schmerzempfindungen eingearbeitet werden, um bestimmte Grenzen als solche festzulegen. Also es passiert einiges. Deshalb zurück zu meinem Ausgang. KI könnte dort nie hinkommen. Das ist mir zu final, weil ich glaube, wenn ich mal das Nichtwissen von Beck zugrunde lege als Typologie, dann sind wir in einem Bereich, wo ich nicht weiß, was ich nicht wissen kann. Und da interessiert mich die Frage, wie hilft mir da KI? Wer kann mir da vielleicht etwas zu sagen?
Also das ist eine spannende Diskussion, aber das ist auch eine extrem lange Diskussion. Und um da jetzt wirklich auch eine ernsthafte Antwort geben zu können. Das stimmt schon, dass man natürlich nicht wissen kann, was man nicht weiß. So eine Aussage, dass KI dort an bestimmte Punkte nicht kommen wird, die basiert eigentlich auf dieser Erfahrung, dass die Forschung daran ja bereits seit den 1950er Jahren stattfindet und dass in dieser sehr langen Zeit quasi auf in der KI, dass es verschiedene Forschungsparadigmen gab. Und es gab ein Forschungsparadigma, das nennt sich der konnektionistische Ansatz, der versucht hat, quasi die neuronale Struktur des menschlichen Gehirns nachzubilden. Und es gab einen Forschungsansatz, sogenannte symbolistische künstliche Intelligenz, die darauf hinauslief in den 70er und 80er Jahren, dass quasi aus logischen Schlüssen weitere logische Schlüsse gezogen werden können. Dieser symbolistische Ansatz ist dann Mitte der 80er Jahre mehr oder weniger krachen gegangen, und zwar genau aus dem Grund, das kennzeichnet so ein bisschen den Grund, den ich jetzt auch sehe, wo wir an Grenzen kommen, und Sie haben den auch schon ein bisschen angedeutet, nämlich die Frage von Verkörperung. Also sozusagen das Denken, menschliches Denken, zumindest ganz stark mit unserem Körper zu tun hat. Das gibt ja Theorien darüber, dass wir sozusagen überhaupt nur denken, weil wir zum Beispiel durch den Körper gezwungen sind, uns durch einen Raum zu begeben und eben unsere Grenzen zu erfahren, wie Sie auch schon angesprochen haben. Diese symbolistische AI ist in den 80er Jahren eben genau an dem Punkt gestoppt, wo die angefangen haben, sich mit Robotik und quasi Verkörperung auseinanderzusetzen, und die sind dort einfach nicht weitergekommen. Das heißt jetzt noch nicht, dass das nicht nochmal wieder losgehen könnte, aber es ist ein sehr starker Hinweis. Und diese konnektionistischen Ansätze aus den 60er Jahren, die sind mit einigen neuen Algorithmen und mit viel Rechenkraft jetzt ab Ende der 90er Jahre wieder stärker gekommen und haben uns das gegeben, was jetzt als sogenannte neuronale Netze, ich würde eher von gewichteten Netzen sprechen, aktuell als KI funktioniert. Das Argument ist auch hier, dass sozusagen, also ich versuche mal ein ganz einfaches Bild aufzumachen, weil es ist eben wirklich eine Fachdiskussion. Und das einfache Bild ist das, ich bin Vater von zwei Kindern, eine Tochter ist 9, die andere ist 14. Das heißt, ich habe jetzt beide Kinder 9 und 14 Jahre lang in ihrem Werden begleitet. Ja. Und jetzt gibt es eben Forscherinnen und Forscher, die eben quasi Daten aufnehmen und dann über mehrere Tage trainieren und dann behaupten, das könnte irgendetwas wissen oder das könnte zu wissen funktionieren. Und mit dem einfachen Bild würde ich es vielleicht erstmal belassen. Also deswegen bin ich einer sehr starken Überzeugung, dass das sozusagen zwei sehr grundverschiedene Fälle von oder Arten auch von, ja, das eine würde ich eben ein ins Leben führen und ein Denken beschreiben, und das andere würde ich eben einfach mit technischen Begriffen wie statistische Korrelationen. Ja. Aber danke für die Frage.
Vielleicht noch eine ganz kurze Antwort. Das stimmt, es gibt viele Dinge, die wir nicht wissen, auch weil sie eben geheim gehalten werden. Also das wird nicht transparent gemacht. Zum Zweiten gibt es aber viele Dinge, die wir schon wissen. Und die auch in der Diskussion verschiedentlich angesprochen worden sind, gesellschaftliche Konsequenzen der verschiedensten Art, die völlig bekannt sind, ja, in Bezug auf Arbeitsplätze, den gesellschaftlichen Diskurs und so weiter und so weiter und so weiter. Aber sehr oft konzentrieren sich die Menschen darauf, sozusagen das Nicht-Bekannte in den Vordergrund zu stellen und auch so ein bisschen zu überhöhen, ja, und dann verliert man das, was man tatsächlich schon weiß und schon sieht, was auf uns zukommt, was wirklich jetzt auch schon im Moment passiert, verliert man so ein bisschen aus dem Blick.
Ich würde auch gerne nochmal anschließen, auch nochmal danke für die Frage, und zwar ich hatte diesen Unterschied vorhin versucht, prononciert zu formulieren, weil KI-basierte Kunst auf der einen Seite, und ich wollte so ein bisschen abheben auf das Museum als einen besonderen Ort. Also Sie müssen hergehen, physisch in einen Raum kommen, und dort gibt es einen Geruch, dort gibt es Ihre persönlichen Empfindungen, dort gibt es ein Berühren oder Nicht-Berühren, ein Distanznehmen, ein Schauen. Und es gibt auch etwas Vages und Unbestimmtes, das mit Ihren persönlichen Erfahrungen zu tun hat, die Sie heute an diesem bestimmten Tag hergeführt haben, die Sie mitbringen. und mit anderen Parametern. Und dieses ist so persönlich und so spezifisch, darauf wollte ich hinaus, dass sozusagen möglicherweise werden die Museen in den nächsten 10, 15, 20, 50 Jahren immer mehr auf diese Spezifik abheben müssen, um diese sehr intime, persönliche, menschliche Erfahrung, um dieser einen Ort zu geben. Und der ist vielleicht dann trennscharf von der KI oder so. Ne?
Hallo, mein Name ist Philipp Graf, ich bin Datenwissenschaftler und meine Frage ist eigentlich folgende, also dieses Open-Source-Stellen sämtlicher KI-Programme, das denke ich, und das ist jetzt, es kann meines Erachtens nicht die Lösung sein, und zwar aus einem einfachen Grund. Ich erwarte ja auch nicht, dass sämtliche Schaltpläne und Sachen von meinem BMW Open Source gestellt sind. Ich hocke mich da rein und fahre damit. Das ist ein Punkt. Und zum anderen ist es, glaube ich, auch, man muss ja auch sehen, wo wissenschaftlich gesehen sind ja die grundstrukturellen Techniken, die diese Modelle verwenden, die sind ja bekannt. Aus den Papieren, vielleicht sind wir immer 6, 7, 8 Jahren hinterher, was Google dann wirklich dann wiederum Open Source veröffentlicht mit ihren Wissenschaftlern, aber da ist ein Prozess. Was ich jetzt sehe ist, das eigentliche Wissen liegt ja nicht im Code alleine, sondern es liegt in diesem Parameter-Tuning, wo die unglaublich viel Arbeit reinstecken und unglaublich viel Zeit, unglaublich große Teams zusammenarbeiten. Und mir kommt so vor, dass man das den Leuten schon auch vergönnen muss, diesen Teams vergönnen muss, dass das ihre Arbeit ist. Genauso wie ich bei BMW auch die Spaltmaße, wie die das hinkriegen, kann man respektieren. Ja? Ich arbeite nicht bei BMW, ich sage bloß, wie man das ist. Der Punkt ist der, ich sehe, und das hat OpenAI ja selbst schon angestoßen, wir müssen letztendlich einen regulatorischen Prozess irgendwie finden. Also ich sehe viel eher, dass die politischen Dimensionen eingeholt werden müssen und dass das nicht nur im Open-Source-Stellen vom Code stehen kann, sondern dass man einen ganzen regulatorischen Prozess braucht, ob das Input, Output, ob das Erklärbarkeit der Modelle ist und solche Sachen. Also da würde ich gerne Ihre Meinung dazu nochmal hören.
Also ich hatte das ja relativ stark gemacht mit dem, oder protestiert gegen den Status quo und würde es dann vielleicht, danke für Ihre Frage, nochmal konkretisieren wollen. Also ich denke, überall da ist Transparenz erforderlich, wo auch letztlich eventuell Rechte von Menschen betroffen sind. Es sind im einen Fall, wir haben zwei Felder angesprochen heute, im einen Fall sind es vielleicht Urheberrechte derer, deren Bilder oder Texte da eingespeist werden und im anderen Fall sind es Persönlichkeitsrechte. Jetzt zum Beispiel, was passiert mit den Daten, die ich bei einer Social-Media-Plattform hinterlasse? Was machen die Algorithmen damit oder was machen die Privateigentümer dieser Plattformen damit? Da würde ich sagen, Transparenz einfordern in diesen Bereichen. Aber vielleicht haben Sie recht, ist das besser, regulativ mit politischen Maßnahmen zu lösen, als dass man jetzt alles grundsätzlich sagen,
als stark sowas wie, was ist Hate Speech, was ist Violent Speech? Das definieren momentan Ingenieure. Es ist völlig unklar. Ja, es ist, die ethischen Dimensionen, die sind völlig unklar, wer letztendlich diese Dimensionen, die ja ganz stark trainiert werden und ganz stark getrimmt werden, wer definiert das? Und das sollte ein demokratischer Prozess sein, ist meine Meinung.
Genau. Also die Frage ist, wer definiert das? Nach welchen Kriterien wird das definiert? Wie wird das umentschieden? Man stellt ja fest, dass täglich weit andere Begriffe wieder gezensiert werden oder freigegeben werden. Oder das ist ja bald eine der wenigen positiven Aspekte der Twitter-Übernahme durch Elon Musk, dass da mal einige Dinge jetzt sichtbarer geworden sind, welche Macht da auch so ein Eigentum drauf hat, wie sich so eine Plattform verändert. Er hat auch mal einen kleinen Teil des Algorithmus bekannt gegeben, wo es gerade auch darum ging, wie Zensurmaßnahmen bei Twitter stattfinden. Da hat vielleicht mal ein bisschen eine breitere Öffentlichkeit mitgekriegt, was da läuft. Umso mehr hat man aber auch gemerkt, was man alles da noch nicht weiß und was eigentlich unbedingt öffentlich bekannt sein müsste. Also da sind wir, glaube ich, einig, aber vielleicht haben Sie recht, mit einer politischen Regulierung besser eben zu lösen. Ist die Frage, wie...
Ja. Zum Beispiel auch ganz stark, es gibt ja diese generelle Angst, dass sich das zu schnell entwickelt. wenn ich das in einen politischen Prozess einbinde, dann kann ich die Geschwindigkeit auch in gewisser Weise kontrollieren. Ist auch ein dämpfendes Moment.
Es gibt ja auch genug Leute, die das Open Source stellen, kritisch sehen, genau deswegen, weil man nicht genau weiß, was passiert, wenn man diese LLMs vor allem im Internet im Wilden testet. Das ist der Fachbegriff, man kann die Konsequenzen nicht alle abschätzen und so weiter. Also es ist ein wichtiger Grund, weswegen man sehr vorsichtig sein sollte, jetzt gleich alles Open Source zu stellen. Es ist ja sowieso schon sehr viel Open Source auch geleakt und so weiter, und das könnte schon auch ziemlich brenzlig sein. Zum anderen glaube ich aber, dass Ihr Argument mit dem Privateigentum, also dass Modelle sozusagen den Leuten gehören, die sie entwickeln, ist schon auch ein bisschen, ist auch ein bisschen löchrig, das Argument, weil das sozusagen schon auf einer Enteignung von Daten beruht. Ja? Die Daten, auf denen die Modelle trainiert werden, die Eigentümer dieser Daten oder die Produzenten, sagen wir es mal so, die werden nicht unbedingt gefragt, ja, ob sie damit einverstanden sind, dass andere Leute, die sozusagen aneignen und auf dieser Basis die eigenen Modelle entwickeln. Ich meine, da müssten zumindest Modelle einer, weiß ich nicht, kooperativen Teilung zumindest der Profite entwickelt werden, ja, weil wenn einfach jemand kommt und sagt, hey, ich nehme deine Daten, das Modell gehört aber mir, auch wenn ich BMW bin, das so einfach kann es noch nicht gehen.
Ja, also der Begriff der Enteignung, den Sie gerade verwendet haben, der hat nämlich eine ganz, der kriegt irgendwie eine Unschärfe, finde ich, weil es ja eine Art Kopieren ist. Ist ja nicht so, als ob ich Ihnen jetzt die Flasche Wasser am Tisch wegnehmen würde. Das ist ja was anderes. Das ist ja ein Kopieren. Und ich nehme was, ich stelle was online, hab das, und dann nimmt BMW das jetzt und rückt das in einen ganz neuen Kontext und generiert daraus ganz neuen Nutzen, mit dem ich sozusagen erstmal gar nichts zu tun habe. Also dieser Begriff Enteignung, den finde ich spannend, also auch wie Sie ihn verwenden.
Hans Schmidt, ins Mikrofon, ein interessierter Gesprächspartner hier, denke ich. Also das Reden über KI, das ist doch ziemlich negativ, fand ich also hier. Gibt es nicht auch positive Seiten, die man also hervorkehren könnte, zum Beispiel der Umgang mit Symptomen, der Medizin, Symptomstatistiken, riesige Datenmengen, Big Data über Symptome von Krankheiten, die man sammelt, und aus dem man dann die beste Diagnose ermitteln könnte, ist bloß so eine Gedanke. Auf der anderen Seite, die konkreten Mediziner, ja, die werden wahrscheinlich in der Zahl reduziert. Das ist die andere Seite. Die negative Seite, ach so, warum fragen wir immer nach irgendwelchen Institutionen, Konzernen, die da irgendwas machen, irgendwie einen Profit machen wollen? Warum stellen wir die so in die Kritik? Warum gucken wir nicht auf uns selber? Jeder, also wenn ich durch die Stadt gehe, Leipzig, da will doch jeder ein kleiner Fotokünstler sein. Macht sein Selfie, läuft durch die Stadt, die ganze Gesellschaft lebt davon. Die Diskussion müsste man erstmal richtig entfalten. Oder wir schalten unsere Handys ein, wir werden getrackt, das wissen wir doch. Diese Daten werden alle gesammelt, aus diesen Daten wird dann was gemacht. Da wird dann geguckt, wo ist denn derjenige, welche gewesen? Sagt die Versicherungsgesellschaft, die das kauft, okay, das ist der Typ, der wohnt da und da, der ist da und da unterwegs. Da mache ich sozusagen einen Doppelgänger draus und weiß, der ist also versicherungswürdig oder nicht. Vielleicht sogar bis in die Medizin. Ich liege dann in der Intensivstation, ja, die haben meine Daten ermittelt, möglichst viele über mich, einschließlich meiner Selfies, die ich habe, oh, wie sieht denn der aus, ist ja noch würdig, dass man ihn am Leben erhält. Ich wollte bloß sagen, die Kritik, die sich dann irgendwo hin in irgendwelche, was weiß ich, Unternehmungen, irgendwelche kapitalistischen Systeme wendet, die sollte erstmal an uns selber gehen. Und da finde ich eine Aufklärung wichtig. Und ich meine, Ihr Film, ich habe ihn nicht gesehen, oder die Installation oder das Video. Broken Windows ist doch wunderbar, ja. Windows ist auch ein Programm, ja. Also man könnte das auch, so. Man könnte das doch auch so verwerten, ja. Ja, ich habe da noch ein paar andere Ideen, aber Dankeschön. Ja.
Müller, ich bin Registrar, ich habe an der HGB studiert und meine Frage ist, da vorne sitzen zwei Künstler, Frau Hedlos-Theil und Franzis Hunger, die einen Brief unterschrieben haben mit vielen anderen. Und ich komme gerade von der Ausstellung von den Pittlerwerken und habe dort den massiven Andrang von Besuchern erlebt. Und weil Sie von Ihrem Museum so träumen, was da noch alles passiert, kann ich nur sagen, also wenn Sie die alle hier im Museum hätten, heute, an diesem Samstag und vielleicht auch morgen an dem Sonntag, da wären Sie, glaube ich, froh. Also steht einfach auch für Sie die Frage, vielleicht brauchen Sie solche Attraktionen, die da draußen zu sehen sind, auch hier in Ihrem Museum mal, vielleicht durch Sponsoren, kann ja sein. Also meine Frage an die beiden Künstler ist, warum unterschreiben Sie einen Brief, der nicht adressiert ist? Also das Artwashing-Textchen hebt sich wirklich, naja, also unerheblich. Also es ist, ich würde sagen, es ist unerheblich gegenüber dem, was Sie damals in die Welt gesetzt haben, Frau Steil, zusammen mit dem Kollegen von der HGB, gegen diesen Begriff der Kunsthalle in Berlin. Das ist ein fundierter Text. Aber dieser Artwashing-Text ist, also haut einen nicht um und klärt auch nicht die Fragen, die auch jetzt hier schon gestellt wurden. Also ich frage Sie einfach, Sie haben da unterschrieben, Sie werden sich was bei gedacht haben. Und ein Buch von Ihnen steht da draußen auch, von den Leipzigern, von den Buchgestaltern, ist dort ausgestellt. Also Sie sind dort auch vertreten, und zwar im Handapparat. Und zwar
das
im Café,
ist genau das Prinzip, gegen das ich auch gerne wieder protestiert habe, dass sozusagen Künstler, ohne sie zu fragen, in irgendwas verwickelt werden. Okay, Entschuldigung, lassen Sie mich bitte ausreden. Ja, in irgendwas verwickelt werden, deren Konsequenzen sich überhaupt nicht absehen lassen. Wir, also mein Kollege Clemens von Wedemeyer und ich, wurden zum ersten Mal, ich glaube 2016, 2017, in eine Smerling-Veranstaltung verwickelt. Eine Ausstellung in China, kuratiert von Peter Weibel, mit dem ich immer sehr, sehr gerne zusammengearbeitet habe und den ich wirklich sehr vermisse, bei dem sich am Abend der Eröffnung herausstellte, dass der Hauptsponsor eine der größten deutschen Waffenfirmen ist und dass diese gesamte Ausstellung eigentlich nur dazu da war, sozusagen Produkte dieser Firma nach China zu verkaufen. Das war quasi das Modell dieser Ausstellung. Wir haben schon damals dagegen protestiert und dieses Modell hat sich sozusagen fortgesetzt. Wenn jetzt in Bezug auf diese Dimensions-Ausstellung immer wieder behauptet wird, das sei ein öffentlicher Diskurs, dann muss ich sagen, wenn man das unter diesen im Lichte dieser Erfahrungen sieht, dann ist das kein öffentlicher Diskurs, sondern das ist eher sowas wie eine Kaffeefahrt. Wissen Sie, man kann eine Kaffeefahrt für Senioren ja auch als eine Art von Sozialveranstaltung für Senioren definieren. Ja? Aber irgendwann kommt dann doch der Vertreter der Heizdecken in den Bus und fängt an, die zu verkloppen. Und so ist das leider auf diesen Veranstaltungen auch immer. Plötzlich taucht der Sponsor auf, sehr prominent, auch wieder in dieser Dimensions-Ausstellung und fängt an, sozusagen sein Produkt zu verkaufen. Und ich denke, als Künstler oder Künstlerin oder als Bürger, ja, kann man sich das aussuchen, ob man an einer solchen Veranstaltung teilnehmen will oder nicht.
Ich weiß gerade gar nicht, worum es ging, aber ich versuche mal zurück zum Thema zu kommen. Mein Name ist Gabriele Luise Schmitz, ich bin Afrikanistin. Und als Afrikanistin gehen bei mir sämtliche Lampen an, wenn jemand über Kolonialismus spricht. Und ich komme jetzt mal einfach von der Zuschauersituation. Wenn ich also in eine Kunstausstellung gehe, wo ich weiß, dass KI eine große Rolle spielt, dann gehe ich nicht rein. Sag ich mal ganz einfach so, weil der Herr gerade gesagt hat, dass es eine große Rolle spielt, dieses Datengrabbing wie im Kolonialismus Landgrabbing. Alles, was mit Kolonialismus zu tun hat, ist Gewalt, äußerste Gewalt. Und deshalb würde ich als Zuschauer niemals mit einem richtigen, guten Gefühl in eine Ausstellung gehen, wo der Künstler mir vorher gesagt hat, ja, ich habe KI zu einem großen Teil benutzt. Wie steht man dazu als Museum?
Ja, wir stehen da natürlich, also ich fühle mich angesprochen, wir stehen da kritisch dazu. Deswegen zeigen wir ja auch unter anderem die Arbeit City of Broken Windows, in der sich in einer differenzierten und kritischen Art und Weise mit den Auswirkungen von KI oder der Relation zwischen KI und Gesellschaft auch auseinandergesetzt wird, die das auslotet. Ne? Und deswegen machen wir unter anderem auch so ein Panel, um auf die Unwägbarkeiten und die Gefahren sie zumindest in den Blick zu nehmen. Wir können sie ja jetzt hier nicht ausschalten ihnen begegnen. Aber wir brauchen einen öffentlichen Diskurs. Hier ist auch schon der Wunsch oder die Idee nach vielleicht ethischen oder moralischen Kriterien und auch nach Regularien angesprochen worden. Und ihr Hinweis zielt ja in eine ähnliche Richtung. Ne? Also wir müssen darüber, also es darf uns nicht KI einfach so passieren, sondern wir müssen sie differenziert, bewertend, kontrolliert in unserer Gegenwart verhandeln.
Ja, ich denke auch, dass man sich da sehr stark die einzelnen künstlerischen Positionen ansehen muss und dass es also da tatsächlich dann auch eine Aufgabe der KünstlerInnen ist, transparent zu machen, womit sie da überhaupt gearbeitet werden. Das ist auch ein tatsächliches Problem in dem Feld im Moment, dass es nämlich einige Künstlerinnen und Künstler gibt, die eben das bewusst intransparent halten, um sozusagen so eine Art Secret Sauce, also so eine geheime Zutat irgendwie zu haben, aus der heraus sie dann argumentieren, was sich sehr gut mit dem schon angesprochenen Geniekult dann eben verschaltet. Aber also das Beispiel, was ich eben vorhin auch gebracht habe von Anna Riddler, die eben ihre eigenen Datensätze erstellt, konsequent als Künstlerin, da ist durchaus zu sehen sozusagen, wie da, also wie KünstlerInnen produktiv sozusagen diese Technologien auch explorativ untersuchen können, ohne sich sozusagen an dieser Landnahme zu beteiligen. Und dann ist vielleicht auch nochmal bei dieser Landnahme, die Sie angesprochen haben, das ist ja eben dieses Konzept von Kultri und Merias, dann ist auch nochmal so ein bisschen vielleicht zu unterscheiden, wer nimmt diese Landnahme momentan vor. Und das sind eben große, tatsächlich eben, und da kommen wir auch nochmal auf diese Frage, warum die großen Konzerne angegriffen werden, weil die sind das sozusagen. Also das ist eben Google, das ist der ehemals Grafikkartenhersteller und jetzt Prozessorhersteller Nvidia. Das ist auch Apple. Ich habe meinen Telefonjoker dabei. Das ist Alexa, meine Kollegin, die auch mit zu den Erstunterzeichnerinnen des offenen Briefes gehört. Alexa, wer fällt dir noch ein?
AI, also eigentlich die Firmen, die diverse Varianten der großen Sprachmodelle herausgebracht haben. Ja, aber gute Auflistung schon mal.
Danke, ja, da war bei mir gerade der Hänger. Ja, genau.
Also ich glaube, es gibt ja auch verschiedene Entwicklungsstufen dieser Technologie und das mit diesem Datenraub im großen Stil findet jetzt mit diesen sogenannten LLM oder Transformer-Modellen statt. Das ist ChatGPT und all diese Sachen. Vorher haben wir alle eigentlich unsere Modelle selber trainiert mit kleineren Datenmengen. Das ist auch immer noch problematisch. Ja, man verbraucht Strom. Also das ist wie alle künstlerischen Prozesse, gibt es auch da Nebeneffekte. Aber man kann nicht sagen, dass alles, was jemals mit maschinellem Lernen in der Kunst produziert wurde, von vornherein sozusagen auf Enteignung und originaler Akkumulation, also primitive Akkumulation, beruht das nicht so.
Auch ökologisch könnte man sagen, ich weiß nicht, ob das nicht richtig gehört, was Sie gesagt haben. Es braucht Strom, ja. Könnte man den Experten ja auch mal angucken. Also man könnte sich also generell kritisch gegenüber KI verhalten unter dem Aspekt, unter dem ökologischen Aspekt. Hier wird eine Menge Energie verbraucht. Es ist ein riesiger Energiebedarf.
Das ist ja nicht irgendwo in der Luft, was hier passiert und da irgendwo gerechnet wird an kleinen Rechnern. Das sind ja Server, die verbrauchen ja riesige Mengen von Strom. Das wissen Sie vielleicht konkreter ja auch noch zu sagen. Also ich habe mir das auch angelesen, ja. Aber wenn man sich das vorstellt, dann könnte man sagen, okay, das ist was wirklich, was insgesamt, also der Gesellschaft und der Menschheit, der Welt vielleicht sogar schadet. Und das könnte ein generell kritischer Aspekt sein.
Möchten Sie daraus was
sagen? Ich arbeite tatsächlich für so eine Art Green Tech Firma. Wir machen Optimierungen für Energiesysteme. Und ich bin der festen Überzeugung, dass die Rechenpower, die ich bisher immer verwendet habe, um meine Simulationsmodelle und Optimierungsmodelle herauszufinden und letztendlich zu tunen, dass das mehr Energie verbraucht hat, wie ich mit meinen Optimierungen bisher eingespart habe.
Vielleicht auch noch ein technischer Kommentar. Also ich habe KI studiert. Weil wir es vorhin hatten über Open Source, was wird da Open Source gestellt? Open Source heißt ja eigentlich, dass der Quellcode zur Verfügung gestellt wird, was aber bei KI-Modellen wirklich nur die halbe Sache ist, weil der wirkliche Kern liegt in den Weights, das heißt die Zahlen, Millionen von Zahlen, die in das neuronale Netzwerk reingegeben. Und das, wenn man das zusammen hat, hat man sozusagen das, was man braucht. Und vor ein paar Monaten, also Facebook ist eine Firma, die diese großen Sprachmodelle entwickelt, und vor ein paar Monaten gab es so ein Leak, da sind diese Weights irgendwo gelandet, was für Facebook schrecklich war, weil sie darauf ihr Businessmodell bauen. Und gleichzeitig, was dann aber passiert ist, ist, das ist halt der Schatz von Open Source, dass sich viele Leute auf diese Daten geworfen haben, die optimiert haben. Und dieses riesige Modell, was sehr viel Energie verbraucht, was sicherlich der Fall ist, hauptsächlich zum Trainieren, die verschiedenen Leute aus der Open-Source-Community haben das Modell halt derartig optimiert, dass es in der Lage war, auf einem Raspberry Pi, was ein kleiner Minicomputer ist, oder sogar auf einem Mobilfone laufen zu lassen. Also es kann durchaus auch Vorteil haben, diese Modelle einer breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Und ja, es ist, also klar ist es mit Gefahren verbunden, aber es ergeben sich auch Vorteile, die Facebook zum Beispiel nicht auf dem Schirm hätte, weil es nicht in deren Business-Interesse liegt, dieses Modell derartig zu optimieren, um die Umwelt zu schützen.
Hier vorne ist noch eine Frage.
Ja, vielen Dank, Clemens von Wedemeyer, HGB. Es wäre vielleicht gut, noch einmal zu diesem Künstlerbegriff, Künstlerinnenbegriff, Kunstbegriff zurückzukommen. Denn ich fand es ja auch interessant, dass in deiner Installation eben ja auch Künstlerinnen dargestellt sind, ja, die dann eben sozusagen diese Ursachen oder eben also Symptome zukleistern oder versuchen, Ursachen symbolisch zu übermalen. Auf der anderen Seite gibt es so, NFT ist vielleicht vorbei mit der Kunst, aber wer weiß, was mit NFT jetzt weitergeht, ja? Also wer sich dieses Prinzip, was erstmal sozusagen künstlerisch in der Avantgarde, als Avantgarde sozusagen ausprobiert wurde, wo sich das wiederfindet, ja, dann später vielleicht bei BMW in den Autos oder sonst wo, oder eben wie eine Ausstellung eben Kunst benutzt, um darüber eben auch etwas, ja, so ein bisschen Schimmer der Kunst mitzubekommen und darüber vielleicht die eigene oder die Firma des Sponsoren auch mehr stärker mit der Kunst und ihrer symbolischen Freiheit, ja, zu verbinden. Also das fand ich jetzt spannend an der Arbeit auch nochmal. Ja, vielleicht eher ein Kommentar, aber...
Ich fürchte, NFTs werden nicht vorbei sein. Das kommt irgendwann wieder, leider. Ja. Das hat jetzt so eine schwere Talsohle, aber irgendwann kommt das wieder.
Ja. Ich hoffe, also ja. Ich hoffe, es hat sich erledigt.
Ja, vielen herzlichen Dank. Es ist jetzt, wir sind eigentlich perfekt in der Zeit. kurz nach 5:30 und ich würde Sie alle einladen wollen, nachdem wir jetzt so viel über die Arbeit von Hito Steil gesprochen haben, die Ausgang für dieses Panel war, vielleicht noch den Weg in den zweiten Stock zu finden und sie anzuschauen gemeinsam. Hin und wieder kommen ja auch mal Leute ins Museum der Bildenden Künste und ich danke Ihnen sehr dafür, dass Sie es heute Nachmittag gemacht haben. Und ich danke ganz besonders diesem schönen Panel hier, Hito Steil, Wolfgang Ulrich und Francis Hunger. Ihnen allen ein wunderbares Wochenende und erzählen Sie es weiter und kommen Sie gern auch nochmal wieder.